ich die Maske auf. Also er hat auch nur zitiert und sagte, es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von jedem. Das ist natürlich nicht von ihm, ne? Aber ja, er hat es ja, an der richtigen Stelle gut eingebracht.
Ja, finde ich stark. Ja, ey, ich würde sagen, wir springen einfach mal rein. Und an euch da draußen, herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Founderflow Podcast. Gegenüber von mir sitzt auch ein Jonas, Jonas Zagatta von Sona. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
Ey, mega. Wir haben gerade schon ein bisschen drauf losgetalkt. Ich muss sagen, super sympathisch. Das kann ich schon mal direkt an der Stelle einwerfen. Und ich bin gespannt, was uns heute so erwartet. Ich hatte dir ja gerade eben schon so erzählt, was so diese Grundthese ist, die wir hier vertreten. Dieses Thema Founder Flow, dass es so einen Zustand gibt oder vielleicht auch nicht gibt, in dem Startups irgendwie sich befinden und das Ganze, ja, vielleicht läuft, vielleicht nicht so läuft, wie man es schafft, in diesen Zustand zu kommen. Und gerade vor dem Hintergrund, dass du ja bei euch viel mit den Personalthemen beschäftigt bist und auch da so deinen Hauptsteckenpferd hast, haben wir uns ja überlegt, da so ein Stück weit reinzugehen. Und vielleicht schmeißt du einmal noch mal kurz rein, was Sona macht, nur damit die Leute so sich grob orientieren können. Und dann noch mal, was du aus deiner Perspektive vor allen Dingen bei Sona so machst.
Ja, also wir bei Sona, wenn mich jemand so nach dem One-Liner fragt, dann sage ich eigentlich immer Smart City Sensorik. Also eigentlich alles, was man in einer zukünftigen Smart City mit Sensoren lösen möchte, kann man hoffentlich in Zukunft irgendwann mal bei uns kaufen. Und der Hauptfokus ist gerade Parken und Verkehr mit Sensorik zu digitalisieren.
Okay, das heißt, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Ich habe das nur noch so grob im Kopf. Ich fahre mit dem Auto, nicht mit dem Auto, ich fahre doch, Autos fahren durch die Stadt. Aber ihr schafft es im Prinzip, dass Daten über diese Plätze, Parkplätze, generell über die Struktur, die irgendwie im Straßenverkehrsraum sich zu finden ist, greifbar werden, analysierbar werden. Richtig oder?
Genau, also es ist noch nicht so, dass man das als Endkunde nutzen kann, aber ein Projekt, finde ich, was das gut illustriert, ist beispielsweise in Leipzig. Da standen wir die Park-and-Ride-Parkplätze, wo eine Wendehaltestelle der Straßenbahn ist, aus mit den Sensoren, die halt alle anliegenden Parkplätze dort digitalisieren. Und das Konzept ist quasi, dass die Stadt Leipzig sagt, wir integrieren diese Daten in die Mobilitäts-App in Leipzig. Und wenn ich dann sage, hey, ich will in Leipzig parken, weil das ist so eine App für Bus, Bahn, E-Roller, Parken und so weiter, und sagst, hey, gib mir ein Parkhaus, dann schlägt er dir halt auch die Parkflächen am Rand der Stadt vor, wo direkt eine Wendehaltestelle ist. Das heißt, du musst nicht in den Stau rein, du musst nicht in der Stadt irgendwie suchen, sondern du fährst quasi, aus welcher Richtung du auch kommst, auf den ersten großen Parkplatz im äußeren Stadtgebiet und kannst da direkt in die Bahn steigen, weil das halt immer an der Bahnhaltestelle ist, und kommst dann quasi entspannt in die Stadt rein. Stark.
Das heißt also, dieses Digitalisieren und nutzbar machen von eben, jetzt in dem Fall mit Sensorik, Parkplätzen, da wäre aber doch theoretisch auch noch mehr möglich, oder?
Ist es ja, super viel. Also wir haben, sagen wir mal, wir haben so ein dreiphasigen Scaling-Plan. Und der erste war Smart Parking, einfach überhaupt, dass du diese Technologie hast, Hardware ins Feld zu bringen, die dann auch ein paar Jahre hält, die dann die Parkplätze digitalisiert, da gehört einiges dazu. Dann musst du Leute finden, denen du das andrehst, und das geht auf jeden Fall in dem Markt hauptsächlich über Sales-Partnerships, weil es gibt große Infrastrukturzulieferer in Deutschland, die einfach die Städte beliefern, die auch immer gefragt werden, die auch das Vertrauen von Kommunen und Städten und so weiter haben. Und mit denen musst du halt irgendwie zusammenarbeiten, weil du selber es gar nicht schaffst, sonst den ganzen, also diese Produkte so zu bewerben, die richtigen Leute zu kennen und so weiter. Und das ist quasi Phase 2. Und Phase 3 ist dann so Open Sensor Marketplace, also dass man andere Applikationen anbieten kann. Und da ist unser Traum auf jeden Fall, das auch für andere Entwickler zu öffnen, dass man so Sachen hat, wie wenn jetzt jemand, also das ist immer so das Beispiel, was wir früher gesagt haben, jetzt haben wir das halt hier nur in Aachen, aber angenommen, jemand in Israel denkt sich, oh, ich schreibe einen Detektor für Löcher in der Straße, dann kann der das auf unserer Plattform hochladen und die Stadt, die Infrastruktur schon besitzt, sagt quasi, hey geil, ein Klick, lass ich laufen, kriegen nächsten Tag eine Heatmap von der ganzen Stadt, wo ihre Schlaglöcher sind. Sonst hätten sie wen zum Zählen rausschicken müssen. So, ne? Und wir haben damit nicht mal mehr was zu tun, außer dass man halt so einen kleinen Cut doch noch kriegt. Nee, das wäre so der Traum, aber im Moment machen wir das selber und haben da schon im Construction-Bereich und im Recycling-Bereich noch weitere Geschäftsfelder mal so ein bisschen aufgetan.
Es ist sehr, sehr interessant, also auch diese Möglichkeit alleine zu haben, dass man Sachen, die man halt sonst einfach nur physisch vor sich sieht, digital zu bekommen, um damit halt dann doch deutlich mehr zu machen, finde ich mega spannend. Zweite Frage, die ich ja eben noch hatte, wie genau sieht deine Funktion jetzt aus deiner Sicht?
Genau, also ich bin Chief Knowledge Officer bei Sona und dazu gehört eigentlich alles, was Wissensgenerierung, Bewahrung und so weiter ist und vor allem halt eben auch Menschen. Also ich leite auch den Hardware-Bereich, der hat jetzt nur begrenzt was mit Knowledge Management zu tun, also nicht mehr oder weniger als jeder Bereich, aber bei uns fällt unter das Knowledge Management vor allem alle Prozesse, Dokumentation, Meetings, Workshops, aber eben auch die Menschen. Wir hatten damals am Institut, wo ich gearbeitet habe, immer so einen Spruch, der Busfaktor muss hochgehalten werden. Und das ist die Anzahl der Leute, die vom Bus überfahren werden dürfen und die Kiste läuft weiter. Mhm. Und da wurde ganz viel Wert darauf gelegt, weil Institut, die Leute wechseln oft, dass die Sachen dokumentiert werden, dass jemand anders das auch noch kann und so weiter. Und als ich dann bei Sona gestartet bin, bin ich immer mit diesem Busfaktor im Kopf auch gestartet und habe gesagt so, lass uns alles ins Wiki packen, alles dokumentieren. Und die beiden Gründer, Thomas und Viktor, dann auch immer so, boah, kostet auch Zeit, wir müssen liefern und so weiter. Und dann gab es da immer diesen guten, aber anhaltenden Konflikt. Und irgendwann habe ich halt auch so für mich eingesehen, du musst die Menschen als Teil der Wissensdatenbank begreifen. Also du wirst es niemals schaffen, alles Wissen zu externalisieren. Das heißt, du musst von Anfang an schon anfangen und die Leute auch als Wiki begreifen so ein bisschen. Nicht komplett, also dass man das weglässt, aber so 50-50 musst du halt auch einfach deine Leute happy machen, da halten, sich weiterentwickeln lassen, weil dieses Wissen, was sie haben, geht, wenn die gehen sozusagen. Das heißt, zu unserem Knowledge Management zählen wir schon relativ lange quasi das Personalmanagement dazu.
Das finde ich eine verdammt interessante These. Also habe ich so noch gar nicht betrachtet, um ehrlich zu sein. Finde ich aber absolut nachvollziehbar. Das heißt also, anstatt sich komplett darauf zu konzentrieren, das ganze Wissen aus den Menschen abzuzapfen und irgendwo zu dokumentieren, was faktisch wahrscheinlich oder super schwierig ist in der Praxis, weil halt einfach nicht genügend Zeit ist oder es einfach zu aufwendig ist zum Teil oder vielleicht auch nicht komplett immer konform gemacht wird, don't know. Stattdessen halt zu sagen, okay, wir nehmen einfach einen Teil davon, versuchen das umzusetzen, dass einiges dokumentiert wird, aber vor allen Dingen die Menschen zu halten und dafür zu sorgen, dass das Wissen, was bei denen in den Köpfen drin ist, einfach auch langfristig im Unternehmen bleibt. Habe ich so richtig...
Genau,
richtig verstanden.
Genau. Ich glaube, das hängt auch ein bisschen von der Größe ab. Also wir sind ein recht kleines Team. Wir sind jetzt so 15 Leute gerade, davon 10 in Vollzeit. Und da kannst du das einfach machen. Ich will das jetzt, ich weiß nicht, ob es bei einer großen Firma funktionieren würde, aber bei denen ist halt so, es kennt sich nicht jeder. Es ist zwangsläufig ein bisschen anonymer und dann wechseln Leute halt. Die müssen sich quasi darauf vorbereiten. Aber bei uns ist es so, dass eigentlich die schlauere Idee ist, in die Leute zu investieren und dass die dann bleiben. Ja, und darüber halt quasi sich andere Arbeit zu sparen und effizienter zu sein.
Ja. Das heißt, im Umkehrschluss habt ihr euch ja auch vorgenommen, wie du gerade schon gesagt hattest, Mitarbeiter zu halten. Hast du da für dich irgendwo über die Zeit, ich meine, wie lange macht ihr das Ganze jetzt schon? Das ist ja jetzt auch schon ein Weilchen.
07/2016 gegründet und ich habe gerade nochmal in die Unterlagen geguckt, aus anderen Gründen. 07/2017 bin ich dazu gekommen, offiziell. Bestimmt war es vorher irgendwie schon, aber dann war quasi der Arbeitsvertrag
das erste Mal. Das heißt eigentlich schon relativ nah am Anfang dabei und das heißt auch viel mitgenommen. War das denn schon immer so ein Ding, wir wollen irgendwie mehr Mitarbeiter aufbauen oder wir wollen das Ganze über die Mitarbeiter wachsen lassen oder war es eher so ein Ding, es gibt ja auch viele Startups, die das Ganze so betrachten, wir wollen die Prozesse so lean wie möglich halten, quasi so mit so wenig Mitarbeitern wie möglich arbeiten. Ist das so ein Ding, was euch jemals irgendwie beschäftigt hat?
Ja, also wir wollen auch mit so wenig Mitarbeitern wie möglich arbeiten.
Okay.
Das ist auf jeden Fall ein großes Ziel. Also wir haben mal, habe ich letztens noch wieder angeguckt, weil es in alten Slides drin war, uns so OKRs gestellt und ich sag mal die, dann gab es 3 Monate, 1 Jahr, 2 Jahre und für immer. Und so für die 3 Monate von damals haben wir jetzt 2 Jahre gebraucht, aber wir haben sie auch alle erreicht. Nicht, dass wir die weiter verfolgt hätten, das war mehr so, ich habe es mir angucken und war so, hey, das haben wir wirklich geschafft, nur halt nicht nach 3 Monaten, sondern nach 2 Jahren. Aber dann habe ich die Großen nochmal angeguckt, also das waren wirklich so das Endgame für die Firma und da stehen halt viele Sachen drin, die wirklich noch aktuell sind und eins davon war halt, dass man immer so ein Rennboot, so ein Schnellboot ist. Ne? 15 bis maximal 50 Leute und alles, was darüber hinausgeht, auslagern, damit man eben diesen einzigartigen Spirit auch irgendwie behalten kann. Weil das klingt immer cool, wenn man so sagt, so boah, das müssten eigentlich alle so machen, aber eine große Firma kann gar nicht so arbeiten wie wir. Das funktioniert
nicht. Kann ja auch gar nicht funktionieren. Also auch alleine, was so, ich nenne es mal Dienstwege angeht oder auch einfach die Kommunikation untereinander. Und das ist eigentlich ein geiles Stichwort, weil ich glaube, das ist ja auch etwas, was man, ich nenne es mal Spirit, was ja auch irgendwie existieren muss, der das Ganze ja auch irgendwo so am Leben hält. Die Leute müssen sich ja aktiv dazu entscheiden, bei euch zu arbeiten und vor allen Dingen auch aktiv dazu entscheiden, da zu bleiben. Und ich frage mich halt auch immer, wie schafft man es, sowas, also ein Riesending, klar, aber was sind so Sachen, die du irgendwie für dich mitgenommen hast, um Leute wirklich motiviert zu halten und ja, das zu schaffen?
Also ich würde sagen, das Einfachste ist halt Purpose. Und Purpose ist jetzt gar nicht mal so, was machst du Großes? Also wenn man jetzt hauptsächlich jeden Tag Parkplätze, und ich bin jetzt auch nicht irgendwann aufgewacht und habe gesagt, Digga, Parkplätze, that's my shit. sondern Purpose ist so ein bisschen im Kleinen eher. Ne? Also wenn du weißt, dass du was machst, und du denkst, dass das Richtige zu tun, so, ne? Dann hast du, oder zumindest ich, Bock, das zu tun. Und ich denke, solche Menschen arbeiten auch bei uns. Also ich selber bin in der Schule immer schon so gewesen, dass das eher schwierig war mit allen möglichen Themen, weil ich halt wirklich nur, worauf ich Bock hatte, machen konnte.
Ja, also
in der Schule war dann so 100%. ADHS und ja. Meine Eltern mussten immer zu jedem einzelnen Lehrer im Elternsprechtag so. Wirklich, die sind von 2 Tage ging das immer und die sind morgens angetanzt, mussten sich 2 Tage frei nehmen und zu allen einmal hin. So. Und dann hat man halt immer schon gemerkt, so ich kann eigentlich nur das machen, was ich selber will. Also ich bin mir nicht zu fein für dreckige Arbeit, ne? Aber ich muss das schon selber für sinnvoll halten. Und das versuche ich halt auch, ist natürlich mein persönlicher Bias, aber es kommt, glaube ich, auch bei den anderen ganz gut an, wenn ich ihnen erkläre, warum machst du das, wo bringt das dich hin, wo bringt das uns hin, welchen Platz hast du in unserem Konstrukt so. Und das ist nicht die einzige Lösung, aber das ist schon mal so der wichtigste Grundpfeiler. Wenn du nicht weißt, wofür du das tust, dann erträgst du keinen Hardship. Mhm. Und so Startup ist eigentlich immer Hardship. Es können Überstunden sein, müssen es aber gar nicht. Es kann auch einfach sein, nochmal mitzudenken, statt ins Wochenende zu gehen. Also es muss gar nicht quantitativ sein, es kann auch qualitativ sein. Mhm. Aber warum solltest du das machen, wenn es niemand honoriert und niemand sieht und du auch nicht weißt, wofür? Also ich kenne so viele Freunde und Kollegen, die irgendwo bei größeren Firmen arbeiten und die ich sehr schätze und die qualitativ auch echt gut drauf sind. Aber mit der Arbeitsweise, mit der sie bei den Firmen gute Leistungen leisten, würden sie bei uns halt nicht dazu gehören, so zu den besten Leuten.
Aber wie
nicht, weil sie es nicht können, sondern weil es einfach niemand von ihnen erwartet.
Weil es niemand erwartet und dadurch, wenn es nicht, da kann ich total nachvollziehen, wenn es niemand erwartet, warum sollst du es machen? So, du kriegst am Ende gefühlt das gleiche Geld. Ob das jetzt, und wenn dir jemand sagt, hey, das war super Arbeit, auch wenn es jetzt vielleicht dann nur das Minimum war oder so. Naja, was heißt Minimum? Aber das kann ich nachvollziehen. Und was ich mich jetzt gerade nur frage, ist, Wie findet man denn solche Leute? Also ich meine, ist das ein Zufallsding oder kann man das beeinflussen? Was würdest du sagen?
Ja, du kannst das auf jeden Fall beeinflussen. Ne? Also grundsätzlich bin ich der Meinung, wenn Menschen so im Leben sagen, oh, da ist das schiefgegangen, da ist das schiefgegangen, da ist das schiefgegangen. Das Leben scheißt ja immer auf die Türmatte und die Frage ist so, wie gut bist du vorbereitet? Und das ist halt auch im Startup immer so. Und deswegen ist das natürlich auch eine Sache, wo man sich drauf vorbereiten kann. Du kannst es überhaupt nicht kontrollieren in dem Sinne, aber bei jeder einzelnen Sache kannst du, wenn du die Zeit hast und es dir wichtig ist, Vorbereitung treffen, um, wenn du Glück hast, bereit dafür zu sein. Weil angenommen, du triffst die perfekte Person, aber du hast keinen HR-Prozess oder sowas, dann kannst du den nicht überzeugen, dann ist der weg oder so. Und deswegen ist es ganz wichtig, zu wissen, was man will, wie man arbeitet und halt seine Konzepte zu haben, damit dann was kommt, wenn mal jemand da ist, wenn mal ein Event ist oder wenn du coole Leute triffst und die dann direkt denken, oh ja, so nah, das ist es so. Scheiß auf das Gehalt oder alles andere.
Das heißt eigentlich so ein Blueprint im Endeffekt schon vorzubereiten, zu sagen, okay, wenn dieser Moment kommt, dann das und das und das. Das ist ja auch etwas, was sich dann über die Zeit erst wahrscheinlich aufgebaut hat. Ne? Da wird ja auch der ein oder andere Fail passiert sein. Was war so dein persönlicher größter Fail in der Konstellation?
Im HR-Bereich mein größter Fail, jetzt gar nicht mal beim Hiring, sondern dass ich mich nicht mehr gewehrt habe, als wir 2 gute Mitarbeiter, die eigentlich Computer Vision Development machen, ein halbes Jahr größtenteils haben labeln lassen und dann sind beide gegangen. Und es ist schwierig so, wenn du dann wenig Leute hast und denkst, boah, haben wir jetzt irgendwo die Kappa nochmal Outsourcing, nochmal jemanden einzustellen, die Gehälter sind nicht da. Nee, jetzt muss es einfach sein und am Ende vollkommen zu Recht noch im Guten, also wir haben immer noch guten Kontakt mit den Leuten, aber die haben einfach gesagt so, nee, sorry, jetzt ist gut, jetzt gehen wir und dann musst du wen Neues suchen und dann musst du die einarbeiten und dann dauert es wieder ein Jahr, bis die ansatzweise auf demselben Level sind und das ist halt, ja, jetzt haben wir die Leute wieder so, aber ich würde sagen, so zweieinhalb Jahre hat es gedauert. So. Also nicht, dass dann gar nichts läuft. Ja, nee. Andere Sachen entwickeln sich ja auch weiter. Klar. Du stehst nicht still für die zwei Jahre.
Natürlich nicht.
Aber hätten wir die Leute, die zwei Jahre halten können, dann...
Hätte jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen woanders. Oder
auf jeden Fall noch mal mehr Chance dafür gehabt. Mhm. Ob es dann so kommt, klar, nobody logisch. Knows. Aber die Chance, dass es wirklich so kommt, wäre auf jeden Fall noch mal höher gewesen.
Stark, ja. Also ich finde das halt immer so ein so super schwieriges Thema mit Menschen halt generell zu arbeiten, weil es sind halt so viele Faktoren, die da jedes Mal mit reinspielen. Deswegen habe ich immer Respekt davor, wenn jemand sich wirklich intensiv damit auseinandersetzt und das auch irgendwo als seine persönliche Mission betrachtet, das eben halt vernünftig zu machen. Ja. Und
ich glaube, es ist halt, bei uns spielt eine Sache eine große Rolle, die wir jetzt langsam verlieren müssen, und das ist der persönliche Jones-Bias. Also ich habe eigentlich fast alle Leute, die bei uns arbeiten, ausgewählt. Ich habe auch schon mit vielen Leuten zusammengearbeitet, so im Laufe meiner beruflichen, schulischen Laufbahn, weil ich immer viele extra Activities hatte und dann Wettbewerbe als Team von bestimmten Sachen, jetzt nicht sportlich, sondern eher so wissenschaftlich, technologisch, so ein Kram. Und dann hast du einfach so ein gewisses Gefühl, wann hat das Arbeiten gut geklappt, wann hat das nicht so gut geklappt, da entwickelt man irgendwie eine Intuition dazu. Und dann ist es bei uns am Anfang so gewesen, dass ich einfach, jeder, der sich beworben hat, mit dem habe ich ein Gespräch geführt.
Okay.
Habe ich einfach entschieden, passt, passt nicht, passt, passt nicht, passt, passt nicht. Und dann gibt's, das ist nicht der einzige Schritt gewesen sozusagen, klar, aber der hat sich bis jetzt sehr gut ausgezahlt, würde ich sagen. Mhm. Ich weiß nicht, wen ich vielleicht aussortiert habe, der noch besser gewesen wäre, klar, aber gut. Allein den Faktor, dass es uns in dem Sinne noch gibt, ne, so, und dass die Leute auch so gerne zusammenarbeiten und wie auch die privaten Kontakte unter den Leuten sind, spricht auf jeden Fall.
Woran machst du das fest? Also wenn ich jetzt zu dir, oder wenn jetzt jemand vor dir, lenk mal wieder von mir ab, wenn jetzt jemand generell vor dir sitzt und du mit dem ins Gespräch gehst, und klar, natürlich, man hat diese Hard Facts im Kopf, ne, muss irgendwie zum Unternehmen passen, muss irgendwie die Mission irgendwie sich damit ein bisschen identifizieren können, aber du kannst mir ja nicht erzählen, dass du sowas, also dass das so die wesentlichen Sachen sind. Ich glaube, also du versuchst ja irgendwo in die Psyche irgendwie reinzublicken, oder? Oder irgendwie reinzukommen, um wirklich abschätzen.
Der Vibe-Check.
Ja, der Vibe-Check. Geiles Ding, egal. Nee,
keine
Ding.
Ahnung. Also, man muss vielleicht auch die Perspektive sehen. Also, ob das richtig ist, wird man in 20 Jahren vielleicht beurteilen können, habe immer gesagt, wir können mit den Ressourcen, die wir liefern können, niemals im Top-Tier mitspielen. Wir werden niemals die Top-Absolventen kriegen und so weiter. Und dann, was kannst du machen? Ne? Also es ist eigentlich grundsätzlich so, du musst ja immer da investieren, wo du einen strategischen Vorteil hast. Mhm. Ja? Und der strategische Vorteil großer Firmen oder bekannter Firmen, toller Produkte, geiler Startups, die gerade voll am Abgehen sind, ist Geld, Ansehen und so weiter. Und einen Vorteil, ein USP, den man sich da selber holen kann, der ist halt eben, dass du Rücksicht auf die Menschen nimmst, individuell mit ihnen umgehst und dass du sie förderst, dass du sie aufbaust, dass du Leute hast, wo du sagst, hey, wir kommunizieren gut, die andere Person ist lernwillig, die ist so ein Mix aus, gibt Widerspruch, wenn er nicht einfach fressen sollte, was ich sage, weil ich Dummheiten erzähle und die Person es einfach besser weiß, und stellt aber auch Sachen nicht in Frage, wenn ich einfach die Kompetenz bei mir höher ist. Ich will nicht diskutieren über Sachen, wo ich es einfach weiß. Wenn ich schon das seit 5 Jahren mache und jemand kommt neu dazu und dann stellt er was in Frage, so, dann sollte die Person besser genau wissen, was sie da fragt.
Ja,
so.
Ja.
Also jetzt nicht, weil ich sonst sauer werde, sondern einfach, damit wir nicht unsere beide Zeit wasten.
Total.
Und deswegen war unsere Strategie immer, Leute aufzubauen im besten Fall. Das heißt, du machst quasi deine persönliche Karriere bei uns. Und da muss man auch wirklich sagen, Karriere im Sinne vom Inhalt. Ne? Also ich will jetzt nicht behaupten, dass jemand, der 2 Jahre bei uns arbeitet, dann das krasseste Portfolio neuer Technologien unbedingt kennt, weil wir einfach nur sagen, hey, hier ist ein geiler Task, das ist noch ein geiler Task. Aber wir versuchen wirklich, so gut es geht, Arbeit ins Leben zu integrieren. Also unsere Gründer haben Kinder und Familie, wir haben alle auch unsere Privatinteressen und wir versuchen einfach, man verbringt so viel Zeit mit der Arbeit, eine Arbeit zu haben, die zu deinem Leben passt sozusagen. Und das heißt halt, du kommst voran. Du magst aber auch die Leute. Es ist nicht nervig mit dem Kommunizieren, welche Aufgaben du hast und so weiter. Und all das muss halt passen. Und das können wir quasi Leuten anbieten, dass sie viele Karriereschritte vielleicht auch überspringen. Aber wirklich inhaltlich, nicht vom Ansehen. Weil klar, mit Titeln kann man immer um sich werfen. Das machen wir auch, aber das das bringt ja noch nichts, aber dass quasi jemand, der gestern noch Hiwi war und wenn du den Standard-Karriereweg gehst, dann bist du irgendwann wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut, dann bist du vielleicht irgendwann Doktorand oder so und dann gehst du so langsam hoch und ich denke mal, der Weg ist auf jeden Fall vielleicht von der Bezahlung auch lukrativer bei uns, aber wenn du sagst so, und so war es bei mir immer, Leute, das Leben bremst mich, ne? In der Uni muss ich das noch lernen und ich könnte schon 10 Schritte weiter sein, wenn ihr mich einfach nur lasst. Ne? Und solche Leute will ich halt haben, die einfach sagen, ich überspringe das einfach, ich bin jetzt, vielleicht studiere ich nebenher noch, aber ich leite jetzt mal die Produktion bei Sona. Mhm. So. Und wenn ich nicht weiß, wie das geht, dann entweder ich lerne es, ich frage nach Hilfe, wir machen es zusammen, aber so Leute, die Bock haben, einfach die Sachen an sich zu checken und zu können, sich selber so beruflich besser zu machen, ja, ne? Und jetzt gar nicht mal for the challenge, auch nicht für das Ansehen, einfach weil man dann von sich selber denkt, wow, was ich kann, was ich beitragen kann. So.
Ja.
Und wenn du solche Leute findest, dann glaube ich, checken die halt, dass die sich bei uns entwickeln können. Ne? Aber es muss schon auf der inhaltlichen Seite sein. Wenn du jetzt zu uns kommst, so fürs Ansehen, ich war bei einem Startup, da wird sicherlich auch nett, aber solche Paarungen haben bis jetzt nicht so lange gehalten.
Nee, natürlich nicht. Wie auch im Endeffekt. Was ich mir gerade auch noch gedacht habe, ist, du sprichst ja viel von Kommunikation, vor allen Dingen Kommunikation untereinander. Klar, jetzt habe ich nur dich hier sitzen, der es aus seiner Perspektive betrachten kann, aber du bist ja ganz oft auch nicht in den Kommunikationen beteiligt. Das heißt also, obwohl es dein Job ist, dafür...
Würdest dich wundern.
Ich bin jeden Chat check ich irgendwo mit drin. Nein, das ist, aber ich meine halt auch so diese Kommunikation der Mitarbeiter untereinander, wenn es einfach mal... Also ich stelle mir das halt schwierig vor, wenn man das Ziel hat, eine gute Kommunikation zu gewährleisten und dafür was tut, ne, irgendwie die Leute dazu bringt und oder was heißt dazu bringt, aber den Leuten halt irgendwo so eine Guideline mitgibt, von sich aus selber vernünftig kommuniziert, so, ne, um das so vorzuleben, muss man ja trotzdem das Vertrauen darin haben, dass es dann auch läuft, wenn man mal nicht da drauf guckt oder wenn man mal nicht daran beteiligt ist. Ist das ein Gedanke, der dir irgendwie durch den Kopf geht oder ist das irgendwie, ergibt sich das?
Ja, also der geht mir ständig durch den Kopf. Also ich war dieses Jahr gefühlt im Sommer mehr oder weniger 3 Monate weg. Also ich war einen Monat am Stück weg, da war ich wirklich komplett raus. Dann ich war auf zahlreichen Festivals, habe Freunde besucht, so, ne, weil ich auch einen Van habe, bin viel rumgefahren. Und dann teilweise hatte ich zwischendrin halt eine Montage von der Firma, habe das dann passend gelegt, bin von da weitergefahren. Aber im Endeffekt war ich aus dem Operativen, wenn es jetzt nicht ein Aufbau war, 3 Monate komplett raus. Und das hat natürlich nicht perfekt geklappt, aber überraschend gut, so in dem Sinne. Ne? Und da denke ich aber natürlich dann schon, davor klappt es, danach, hey, was hat nicht geklappt, was können wir jetzt besser machen? Mein Mitarbeiter Dillmann, wir leiten zusammen so den Hardware-Bereich, weil ich habe ja noch mehr Bereiche, das heißt, wir sind quasi so mehr oder weniger, also wir sind absolut auf Augenhöhe, was den Hardware-Bereich angeht. Wir teilen uns das nur so ein bisschen auf. Der war jetzt gerade einen Monat den Jakobsweg wandern und der war dann auch einfach einen Monat weg. So. Also das klappt schon, wenn alle wollen, sozusagen. Ne? Und,
gibt's für dich sag ich mal, so Pfeiler oder Grundpfeiler, wo du am Ende gesagt hast, als du nach den 3 Monaten wiedergekommen bist, ach krass, deswegen hat es irgendwie auch gut funktioniert. Gab's sowas? Gibt's sowas?
Klare Verantwortung, wenn du weißt, wer was macht. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir in der Zeit klare Verantwortung haben, weil das war vor allem das, was dann bemängelt wurde. Es war doch nicht klar, wer was macht. Mhm. Aber es war zumindest zu 30-40% klar. Mhm. Es war jetzt niemand, stand vor was komplett Neuem oder so. Ne? Und grundsätzlich, um all diese Sachen anzugehen, bin ich immer mehr ein Freund von, du schaffst Raum, dass etwas passiert, als du versuchst, dass etwas passiert, zu erzwingen. Mhm. Also das ist so ein bisschen wie mit dem Glück. Ne? Du kannst ja Glück nicht erzwingen, aber du kannst dich darauf vorbereiten, wenn das Glück ankommt, dass du es nutzen kannst. Und wir fahren da so ein bisschen so eine Strategie, dass wir das mit den ganzen Kommunikationsthemen auch machen. Also wir hatten heute zum Beispiel unseren Brunch, den wollen wir alle 2 Monate machen. Das war jetzt der 3. dieses Jahr, das heißt, dann sind es halt eher 3 bis 4. Wir haben zwar noch ein bisschen Zeit, so, aber ist okay. Und heute haben wir dann den ganzen Tag zusammengesessen und gefrühstückt. Und wir beginnen den immer mit einem Painpoint-Workshop. Da schauen wir uns die Painpoints vom letzten Mal an und bewerten, haben wir die verbessert, hat sich das nicht verbessert, gibt es da jetzt noch weiteres Feedback zu. Und dann scrappen wir die. Es wird kein Painpoint mitgenommen, weil dann machen wir einen Painpoint-Workshop. Und wenn es dir so wichtig ist, schreib ihn neu auf. Und der Workshop funktioniert so, dass alle was aufschreiben, dann erklären wir es, dann ranken wir das mit so einem System und dann kommen die Top 5 raus. So, dann hat jeder schon mal seinen Frust losgelassen und im Rest der Zeit weiß auch jeder, es kommt regelmäßig dieser Workshop. Also wenn es jetzt nicht für heute wirklich ist, wichtig ist, Spaß dir. Also klar kannst du es mir sagen, aber dass jetzt jemand bockig ist, weil da irgendwas ist und so, gibt es halt eigentlich nicht, weil jeder weiß, ich, selbst wenn ich der Hiwi bin, der vor einer Woche angefangen hat, habe eine Chance, allen vom Chef, dem Gründer bis hin zum anderen Hiwi vor allen zu sagen, das passt mir nicht und das wird nicht in eine Seite gedrängt oder weggekehrt, weil es da, ja, weil es da halt besprochen wird, ne? Und alle anderen können absolut gleichwertig dann beim Ranking ihre Punkte draufpacken. Und wenn dann der Hiwi nach einer Woche sagt, ey, in der Küche stinkt so, oder wir brauchen eine Putzfrau oder eine Putzperson, die halt eben sich darum kümmert, dann kann der Gründer, wenn er gerade Geld sparen will, nicht davor weglaufen, weil da halt echt 10 Leute dann sind und sagen, ja, this is the point so. Und das hilft halt sonst, quasi das Problembewusstsein so ein bisschen zu schärfen. Die Leute merken sich dann vielleicht mal die Sachen, bringen die dann mit zu einem Meeting, weil sie wissen, es gibt einen Raum, in dem du es machen kannst. So, und danach stellt halt jeder, das ist dann der eigentliche Brunch, sein ein Projekt aus den letzten paar Monaten vor. Wenn man jetzt kein konkretes hat, kann man auch so ein bisschen alles vorstellen, aber eigentlich so ein bisschen so das Ergebnis. So, was ist jetzt Neues bei dir passiert? Zeigt dieses Produkt, dieses Teilprojekt den anderen. Und das hilft halt auch, dass alle sehen, was hat jeder für ein Value in der Gruppe und so weiter, was trägst du bei, das auch mal kennenlernen, weil je nach Teams haben die ja gar nichts miteinander zu tun. Und dann haben wir ein Segment, was ein bisschen weniger angenommen wird, aber da kann man halt Fragen zur Firma stellen. Und da ist eigentlich, es gibt eigentlich keine Geheimnisse in dem Sinne. Also ja, wenn jetzt jemand ankommt und sagt, wie viel Geld ist gerade auf dem Konto? Dann ist der Brunch der richtige Zeitpunkt, das zu fragen. So, okay, welche Einstellungen sind geplant? Ja. Was ist die Investmentstrategie für die nächsten Jahre? Du musst halt ein bisschen Vorlauf uns lassen, das vorbereiten. Aber deshalb, wenn jetzt halt zwischendrin jemand sagt und so, hey, mir gefällt das nicht, das und das finde ich doof oder wir sollten das so machen, dann sage ich halt, ja gut, aber heute sprechen wir nicht darüber.
Ja.
Dann ist der Brunch, das ist genau der Zeitpunkt und wir werden uns absolut darum kümmern. Aber dann kannst du auch Sachen an die Seite schieben. Also das eine ist natürlich den Leuten das geben, dass du ihnen zuhörst, dass du dich darum kümmerst, dass du eben solche Probleme nicht versteckst und einfach nur unter den Teppich kehrst. Das andere ist dann aber auch, du kannst dich nicht die ganze Zeit darum kümmern. Du musst dann im normalen Arbeitsleben sagen, ja, du, ist jetzt scheißegal, es ist nervig, wir bleiben jetzt alle eine Stunde länger. Just eat it. Ich fresse es auch. Jeder frisst es.
Ja.
So, und das ist wichtig, aber das darfst du nie erzwingen. Das muss ein Vertrauen sein. Also du kannst nicht zu einem Mitarbeitenden hingehen und sagen, ich erwarte das jetzt von dir, sonst geht dein Gehalt runter oder du fliegst raus. Sondern du sagst es den Leuten so, das muss jetzt einfach. Und ich habe das Gefühl, dass die Leute bei uns dann auch denken, ja, wenn das einer von den Leuten sagt, dann muss das halt. Ja. Ich vertraue, dass das so ist. Und wenn es mich dann nicht stört, dann gibt es den Painpoint-Workshop, dann werde ich es aufschreiben. Und wenn das die anderen auch so sehen, werden die da alle ihre Rage-Smileys draufhauen und dann wird das ein dickes Thema später, dass das so scheiße gelaufen ist. Und das haben wir dann halt auch häufig, dass man weiß, hey, 2 Monate später kommt das auf, aber keiner stellt sich dann auf dem Weg dahin noch quer und sagt, nee, das läuft jetzt aber doof, jetzt mache ich da nicht mit oder muss man ja nicht mal sagen, man kann ja auch Quitting sozusagen einfach nicht 100% geben. Und ich glaube, das passiert nicht, weil jeder weiß so, okay, wir bringen es jetzt hinter uns und dann gibt es auf jeden Fall den Platz, sich da zu äußern, und der Kritik Gehör zu verschaffen und dass es auch wirklich bei jemandem ankommt, der dann die Aufgabe hat, sich darum zu kümmern.
Finde ich wahnsinnig gut. Also ich glaube auch generell, dass das auch viel mit Anerkennung und auch irgendwo ja einem gewissen Wertegefühl, was du den anderen gegenüber dann ja irgendwo auch ausstrahlst, zu tun hat. Und mich würde das ebenfalls motivieren, wenn ich jetzt in einem Unternehmen bin und weiß, okay, ich kann, wenn dann der Zeitpunkt gekommen ist, mich auch komplett dazu äußern. Und es ist auch nicht so, dass es dann irgendwo, dass man dann schief angeguckt wird oder sowas. Und ich glaube, diese Art von Kommunikation irgendwo zu etablieren, habt ihr das von Anfang an schon gemacht oder ist das eher was so über die Zeit?
Wir sind immer gestolpert eigentlich.
Ja?
Also es war wirklich so, dass wir, oder es ist immer noch so, dass die Realität wirklich oft, sagen wir mal, dem Grind entspricht und das ist so klassisch kapitalistisch ist. So, da muss was delivered werden und jetzt ist ganz egal, wer wie lange da bleibt, so es muss raus, das Geld muss wieder reinkommen und so weiter. Und das ist eigentlich so der Modus, in dem man sich befindet, wenn man nicht pleite gehen will.
Mhm, ja? Total.
Und dann ist man aber Mensch und hoffentlich ist man halbwegs guter Mensch und dann merkt man nach dem ersten Mal, wo dann die Leute so ein bisschen auf dem Zahnfleisch gehen oder schlechte Laune haben, hey, was können wir machen? Und so hat sich das Stück für Stück entwickelt. Mhm. Und wir haben darin so ein bisschen auch unsere Identität gefunden, dass wir uns solchen Themen immer annehmen. Also es war wirklich einfach kontinuierliche Verbesserung. Und du merkst halt, wenn du diese Sachen machst, was ist das nächste Problem? Was ist das nächste Problem? Was ist das nächste Problem? Mhm. Aber in den Abschnitten, wo du es vielleicht auch bewältigen kannst.
Was, ja, was mir gerade nur in den Kopf gekommen ist, was macht ihr sonst noch? Also wenn jetzt mal so eine Phase, ich sag mal, keine Ahnung, ich kann jetzt nicht einschätzen, wie lange sowas geht, aber ich würde mal sagen, mindestens 1 bis 2 Wochen wird es ja schon laufen, dass man mal so eine wirklich intensive Phase hat, wo gesagt wird, so, wir müssen das jetzt durchbringen. Ansonsten sieht es halt irgendwie nicht so geil aus.
Vielleicht immer außer Urlaub.
Immer außer Urlaub. Perfekt, ja. Nee, aber das macht ihr auch so Team-Events? Ist das auch so ein Ding oder ist das eher so abgedroschen, machen wir nicht?
Also vielleicht kann ich ja einmal mal kurz aufzählen, was wir alles so machen an diesen ganzen Teamsachen. Also wir haben den Brunch alle 2 Monate, mhm. Das ist so das große Gathering für alle, ja. Sozial, kommunikativ. Man sitzt zusammen und isst. Wir haben auch Leute, die sind ganz remote, das ist dann immer ein bisschen schade, aber wir versuchen die zumindest einmal im Jahr dann auch herzuholen, dass die mal in Person einmal dabei sind. Und den Painpoint-Workshop, der dazu gehört. Dann haben wir jeden Montagmorgen das Weekly-Meeting, wo halt bestimmte Sachen besprochen werden. Wir haben so eine Art schwarzes Brett, aber in Form von Folien seit Corona. Früher war es wirklich ein schwarzes Brett. Mhm. Was wir durchgehen, wo alle Leute, die was Wichtiges zu sagen haben, das sagen. Und dann jeder sagt, woran er die Woche arbeitet und woran er letzte Woche gearbeitet hat. Und dann kann man nochmal Fragen stellen, auch wenn das eher dann später passiert. So starten wir die Woche mit allen, das ist ganz wichtig. Und jeden Morgen um 9 kurzes Daily, 15 Minuten. Jeder hat aber maximal so 30 Sekunden, eine Minute Zeit. Mhm. Mehr darf das auch gar nicht werden. Das war so ein bisschen der Wake-up-Call zwischen Corona, weil dann doch schon mal Einzug gehalten hat, dass der eine länger geschlafen hat.
Kennt
so.
Man, ja.
Deswegen, das ist aber einfach geblieben und das ist so die Wochenstruktur. Und dann kommt dazu, dass wir eigentlich mindestens einmal im Monat ein Team-Event machen wollten. Mhm. Sagen wir so, bis vor Corona hat das auch relativ gut geklappt, weil auch in anderen Bereichen vielleicht der Stressfaktor nicht so hoch war. Seitdem bin ich noch in anderen Sachen mehr, also das habe immer alles ich gemacht. Ne? Und seitdem ist ein bisschen weniger geworden, das heißt, ich habe vielleicht noch 3, 4 Team-Events im Jahr geschafft, so kleine. Dann gehen wir mal klettern, gehen wir mal, machen wir einen Pizzaabend, spielen Brettspiele oder sowas, aber viel zu wenig. Und jetzt habe ich endlich eine Angestellte, die sich darum kümmert, extrem gut. Shoutout hier auch an Kathi, die das jetzt macht. Alle 2 Wochen oder 3 machen wir jetzt eins. Auch mit super low budget, richtig cool.
Man braucht ja aber nicht viel Geld.
Häufig Brettspiele einfach, das ist so billig, ja, ne? Und dann Pizza.
Ja,
und es ist super fun.
Das glaube ich.
Dann machen wir 2-mal im Jahr ein großes Team-Wochenende.
Okay.
Wo wir jetzt kürzlich vor einem Monat waren wir in Belgien. Und häufig haben wir es gemacht mit, dass wir dann auch Workshops hatten und so in der Zeit. Jetzt war es das erste Mal gar nicht, also wirklich nur Leisure Time. Mhm. Da wurde sich dann auch wieder ein bisschen beschwert, man hätte auch mal ein bisschen arbeiten können. Auch lustig.
Egal, wie man es macht.
Ja, da muss man sich dran gewöhnen. Und dann ein wirklich wichtiger Bereich neben diesen Sachen ist dann halt der HR-Zyklus, den man hat. Ne? Also wir wollen alle 2 Monate, wir schaffen es alle 2 bis 4. Gibt es ein Feedback-Meeting, was wir aber auch so ein bisschen als Growth-Meeting eigentlich verstehen wollen. Und es war am Anfang immer so, dass gerade auch von den frühen Mitarbeitenden, ein guter Freund von mir, mit dem habe ich auch vorher noch ein anderes Startup gegründet gehabt, der hatte immer richtig Schiss vor seinen HRs quasi, weil er dann auch manchmal sich geärgert hat, wenn er ein bisschen zu schroff in Themen war, ne? Und das hat, also jeder hat ihn immer wertgeschätzt, so trotz dessen, aber er hatte dann voll Schiss, die Retourkutsche zu kriegen im HR-Meeting, wenn jemand sagt so, Digga, das ging nicht und so weiter. Mhm. Das war irgendwie schade, weil das wollte auch die Person, die das Meeting führt, ja gar nicht. Also klar hätte man das dann angesprochen, aber dann kamst du auch in die Defensive und dann ist man manchmal nirgendwo hingekommen, obwohl es auch kein Biggie jetzt von irgendwo war.
Ja.
Und dann haben wir einfach gedacht, nee, wir müssen das eigentlich besser machen können irgendwann und haben halt einen Prozess entwickelt, der vor dem Meeting eigentlich alles erfasst, was man wissen muss. Dann wird für das Meeting quasi die Zusammenfassung dieser Informationen aufbereitet und im Meeting gehst du das kurz durch und dann sprichst du nur über die Themen, die diskutiert werden müssen. Mhm. Weil sonst hast du diskutiert und dich ausgetauscht und so. Und am Ende sagt einer, ja, ich brauche eigentlich mehr Geld oder weniger Stunden oder ich brauche einen neuen Laptop. Und dann sagt man, ja, ey, coole Idee, wir nehmen das mit. Ja, so. 6 Wochen später sagt er, Leute, wenn das jetzt nicht wird, ne, so langsam bin ich pissig. Und dann bist du so, oh scheiße. Aber wir hatten halt das, wir hatten das. Dann versuchst du der Person das zu erklären, dass du was zu tun hattest, dass du nicht böse gemeint hast. Dann gibt es nochmal ein Meeting, dann redest du erst wieder über vielleicht den Streit, den du deshalb zuvor hattest. Und am Ende bleibst du wieder hängen. Und dann grausam. Deswegen habe ich gesagt, so HR-Meetings müssen für den Mitarbeitenden, die Mitarbeitende sein. Und du musst die Zeit wirklich für die Diskussion der Punkte nutzen, die diskutiert werden müssen, die nicht eigentlich dann Fakten schon fast sind. Und deswegen gibt es ein Formular für alle Stakeholder, ein Formular für den Mitarbeitenden oder die Mitarbeitende und die füllen das aus zu allen Arbeitspaketen. Und über die Jahre hat sich das auch geschärft, was wir sonst noch abfragen. Da sind Fragen drin zu, wie kommunizierst du gerne, wie erhältst du gerne Kritik, aber auch Feedback zum Chef. Also es gibt auch das Reverse-Feedback, es gibt verschiedene soziale Themen so, worüber freust du dich, was willst du gerne mehr machen, in welchem Bereich willst du wachsen. Und das alles wird dann halt eben über ein Formular erfasst. Früher dann noch per Hand musste der Stakeholder, der halt dafür verantwortlich ist, halt eine Präsi bauen. Mhm. Und dann konnte man einfach die Sachen schnell durchrutschen und hat halt 3-4 Sachen für Discussion geflaggt und die dann wirklich besprochen. Und jetzt ist es aber so, dass wir das auch größtenteils automatisiert haben. Das heißt, Kathi fragt alle kurz, hey, was waren deine Working Packages? Dann bereitet sie das vor, man füllt das Formular aus, zack, zack, in der Excel-Slides und quasi dieser ganze Kram, der eigentlich feststeht. So, wie war das Arbeitspaket? Wie hast du das bewertet? Mhm. Wie bewertet dein Stakeholder das? Und dann gehst du es kurz durch und machst dir halt einfach 3-4 Themen, greifst du raus und sagst, darüber müssen wir reden. Und dann bist du von einer Stunde HR-Meeting in 15 Minuten mit durch und dann hast du 45 Minuten, um über die Themen zu reden.
Das ist auch ein Riesending, ne? Effizienz im Endeffekt in solchen Themen. Also zum einen für euch, zum anderen aber auch für den Mitarbeitenden, der ja im Endeffekt auch nicht seine Zeit random verschenken will, oder?
Ja, also vor allem für uns, weil du ja der Mitarbeitende 1 oder 2 Stunden ist ja, sagen wir mal, noch vertretbar, wenn auch nervig, aber da wir ja da auch nicht nur mit einer Person meistens sitzen, mhm, sondern oft dann, wenn es meine Mitarbeitenden sind, ich und einer der Gründer und vielleicht noch jemand anders, dann sind es ja 4 Leute und dann steigt der Preis von jeder Stunde einfach extrem an.
Total.
So, und so haben wir eigentlich immer den Fokus auf die Probleme und dann kommt man sehr schnell dazu, dass man über das reden kann, was eigentlich gelöst werden muss, mhm, sozusagen, ne? Und ich glaube, dieser Prozess ist auch was, was entscheidend ist, dafür vor allem die Leute zu halten, weil die Leute merken, es liegt uns was an ihnen als Menschen, nicht nur als Arbeitskraft.
Also ich muss sagen, das schwingt für mich auch überall irgendwo gerade mit, in allem, was du irgendwo erzählt hast, dass man den Leuten wirklich nicht nur einfach so erzählt, dass wir sie schätzen, so Buzzword-mäßig, so ja, auf jeden Fall, sondern dass man das halt auch einfach in der Praxis merkt. Und dass man das halt auch durch, ja, am Ende kann jeder reden, aber durch das, was man halt wirklich umsetzt, auch spürbar macht. Und ich kann mir halt echt vorstellen, dass das wirklich ein großer Motivationsgrund ist für viele, die bei Sona im Endeffekt arbeiten. Ich muss sagen, für mich hat dieses HR-Thema immer schon so einen Beigeschmack gehabt von, das hatte ich ja eben auch schon kurz gesagt, ich kann das irgendwie nicht so richtig greifen. Aber nach dem, was du jetzt alles so erzählt hast, finde ich es tatsächlich auch irgendwo so ein bisschen nachvollziehbarer, indem man halt einfach nicht alles versucht, immer perfekt richtig zu machen, sondern anfängt, okay, was sind wirklich Painpoints, so, wo kann ich wirklich ansetzen und dann sich Lösungen dafür einfallen lässt und es mit den Leuten zusammen vor allen Dingen macht. Und von daher auf jeden Fall.
Also wenn du es ernst meinst, dann ist eigentlich, und das ist halt so ein bisschen dieses Vertrauen. Wenn das Vertrauen da ist, kannst du es so machen. Es gibt einen Prozess A, den ziehen wir durch und da gibt es auch am Prozess erstmal nichts zu meckern. Entweder das, was du meckern willst, passt in den Prozess oder du musst halt damit leben. Und dann gibt es eine andere Phase, wo das Ganze evaluiert und verbessert wird. Und das fördert halt eben auch ein gewisses Vertrauen in den Prozess sozusagen. Das heißt, die Leute sagen, okay, da gibt es die Möglichkeit, mich zu melden und dann jetzt beispielsweise dieses Formular hatten wir jetzt 2 Jahre lang. Jetzt nach 2 Jahren kam dann über den Painpoint-Workshop, der halt nicht eigentlich zum HR gehört, das ist ein bisschen outdated, das passt nicht mehr dazu, die Rollen haben sich verändert, zack, machen wir das neu. Dann haben wir natürlich auch unsere Methoden, von allen wirklich nochmal das Feedback einzusammeln und dann wird es wieder besser und so passt du dich quasi an die Zeit an. Also ich denke, das ist auch, das kann man jetzt auch gar nicht, vielleicht auf Startups in einer ähnlichen Phase übertragen, aber die gleiche Methode halt nicht. Und wir werden sie in 2 Jahren wieder anpassen müssen und auch unsere anderen Sachen. Und wichtig ist halt immer zu wissen, für alle, wenn es nicht mehr passt, dann wird man es anpassen und vorher gibt es dann eigentlich nichts zu meckern, weil also ich erlebe oft Gruppenprojekte und ein Startup ist ja nichts anderes als ein Gruppenprojekt, hoffentlich zumindest, manchmal ist es auch anders, aber und so in der Uni, meine Freundin studiert noch und da ist die Teamarbeit manchmal so wild, Leute wollen was zu sagen haben, nee, du hast schon 3 Sachen entschieden, ich möchte auch eine entscheiden oder nein, alle müssen beteiligt werden und so und auch sowas scheiße ich halt, ne? Wenn ich der Chef bin und das sage, dann wird das erstmal so gemacht, aber das kann ich nur machen, wenn jeder weiß, hey, sobald das jetzt unmittelbar vorbei ist, sage ich halt, Digga, das ist super scheiße, das müssen wir anders machen. Und dann kommt das an und dann setzen wir uns zusammen hin.
Ja.
Aber in dem Moment will ich halt auch nicht von irgendwem hören, wenn ich weiß und die anderen wissen ja gar nicht, was ich alles weiß, was ich ihnen noch nicht erzählt habe, womit ich sie auch nicht belasten will. Das ist jetzt so, dann will ich darüber nicht diskutieren.
Mhm.
Aber das kann ich mir halt nur rausnehmen, wenn die Leute sagen, okay, dann gibt's aber, ich weiß, es gibt einen Punkt, wo ich es dann anbringen kann, wo, wenn es mir dann nicht passt, ja, ich halt nochmal Feedback bringe und es wird auch gehört.
Ich glaube, das
kannst du nicht so durchregieren.
Nee, absolut. Also, dass du das einfach nur stumpf sagst, dann bist du irgendwann, sitzt du alleine da, nach dem Motto. Also, ich glaube halt, dass es auch viele, viele, viele Mitarbeitende da draußen gibt, die halt gerne sowas hätten. Also, unabhängig davon, ob jetzt
Startup. Zu uns.
Ob jetzt Startup oder KMU oder was auch immer. Ich glaube, es ist immer ein riesen Mehrwert, wenn man. Deswegen, das ist jetzt auch ein echt gutes Learning, was ich mitgenommen habe, den Leuten halt zu sagen, okay, es läuft so, aber wenn es vorbei ist, und ich glaube, dieser Knackpunkt ist wirklich, wenn es vorbei ist, so, und du das erstmal akzeptiert hast, dann kannst du dich darüber beschweren und dann machen wir auch wirklich was. Und ich glaube, dieses machen wir auch wirklich was, das muss ein paar Mal passiert sein, bevor die Leute es wirklich glauben, weil sonst kann es ja, wie gesagt, jeder erzählen. Aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat, finde ich, ist es halt finde ich geil. Das ist genau so, wie es sein soll eigentlich.
Was nochmal, finde ich, Next Level so ein bisschen bei uns jetzt geworden ist, da habe ich auch am Anfang erst drüber nachgedacht, ob ich es überhaupt machen soll, war, wir haben jetzt quasi auch ein Code of Conduct, nennt man es vielleicht in einer anderen Firma. Bei uns heißt es Culture Code. Ich habe nämlich lange nach einem Namen auch gesucht. Erst hieß es, haben wir es unter dem inoffiziellen Titel Business Ethics laufen lassen, weil Code of Conduct ist durch verschiedene Beispiele aus Amerika einfach, finde ich, ein bisschen vorbelastet von, wahrscheinlich fängt es gut gemeint an und am Ende ist es halt so eine Art komische Sittenpolizei, was erstmal, also es gibt sicherlich viele Sitten, die man mal ein bisschen mehr policen dürfte, das will ich gar nicht sagen, aber am Ende ist die Fragestellung dahinter oft eine andere als die man damit beantwortet hat. Ne? Du willst ja nicht, dass Menschen verboten wird, schlecht miteinander umzugehen, du willst, dass Menschen nicht schlecht miteinander umgehen. So, das ist der Punkt und deswegen dann hat mich zwei neue Mitarbeitende unabhängig voneinander angesprochen. Einmal, weil sie es aus dem Studium kannten, einmal, weil sie es von einer anderen Firma kannten, also beispielsweise von VW. Hey, ich habe jetzt angefangen, alles cool so auch, aber warum gibt es keinen Code of Conduct am Anfang, der mir sagt, wann frage ich nach, wann frage ich nicht nach und so weiter. Und dann zu der Zeit habe ich mir erst gar keinen Meinung, so, ja, das finde ich voll scheiße. Also vieles, was ich von Code of Conduct gehört habe, gut, ich kriege dann nur das letzte bisschen von der Geschichte mit, wo es dann über wahrscheinlich auch soziale Plattformen ausgeufert ist, weil von denen, wo es gut läuft, hört man nichts. So, ne? Das sind immer nur die schlechten Beispiele. Dann denke ich mir so, auf gar keinen Fall wollen wir das. Wir wollen aber natürlich trotzdem das erreichen, was das bietet. So, ne? Und dann haben wir ein bisschen drüber nachgedacht und dann haben wir, hat ein bisschen gedauert auch, aber wir haben halt schon gemerkt, es kommen jetzt immer wieder auch neue Leute und du willst dich schneller einordnen. Dann mit Remote und Corona und so, hast du auch gar nicht die Möglichkeit, die so an die Hand zu nehmen. Das heißt, irgendwann war auch mir klar, wir brauchen ein Schriftstück, was die Werte der Firma kommuniziert. Und es soll aber nicht so dieses klassische, so, wir setzen jetzt das auf und dann kriegt ihr das alle per E-Mail und jetzt haltet euch bitte dran. Deswegen haben wir dann einen Workshop gemacht, also mit allen Mitarbeitenden in der Firma und hatten ein bisschen was vorbereitet. Also wir haben mal irgendwann bei einem Workshop, wo wir uns komplett daneben benommen haben, waren wir jung und sehr arrogant, sind wir auch fast rausgeflogen bei einer Beratung, die uns den sogar geschenkt hat. Ich weiß nicht, warum wir so assi waren damals. Und dann kamen wir da raus und die haben uns halt auch wirklich gesagt, was sie davon halten. Und dann meinte der einer von uns so, Leute, piano, piano, nice, nice, be smart. Also ne, erstmal ruhig sein, die smarte Entscheidung treffen. Und dann, piano, piano, nice, nice, genau, ruhig bleiben. Irgendwie auch das Ansehen waren, ne? Immer nice zu den Leuten sein, immer nett sein und dann die smarte Entscheidung treffen. Und das haben wir quasi als einziges vorgegeben, dass wir halt gesagt haben, unsere Werte sollen sich an diesen drei Stuss-Kombis von Wörtern, weil es ist ja nicht mal ein richtiger Satz, orientieren. Weil wir gesagt haben, so für uns, die damals dabei waren, war das sowas Entscheidendes, was Prägendes. Und wir versuchen euch mal unsere Sicht davon nachzubringen, aber lasst uns das gemeinsam mit Meaning füllen, der nicht nur von uns kommt.
Mhm.
Ne? Also das ist, war jetzt indiskutabel, weil du brauchst ein bisschen ein Gerüst, an dem man das aufhängt, wie so ein Frame von einem Haus, wo dann das Haus drumherum gebaut wird, so ein Gerüst. Aber das füllen sollen wir gemeinsam. Und dann muss ich auch sagen, also der Workshop war jetzt nicht irgendwas Verrücktes, aber es hat komischerweise einfach super gut funktioniert, dass wir innerhalb von einem Tag verschiedene Werte definiert haben, die unter diesen drei Piano, Piano, Nice, Nice, Be Smart dann quasi drunter stehen und die dann auch jeder sowohl unterschrieben, also wir haben so einen Daumen so mit Farbe da drauf gedrückt. Cool. Es ist natürlich auch viel, es kam nicht alles von mir, viel Feedback von anderen Leuten total vorher gewesen, ja, ja, die noch Tipps hatten und so. Und jetzt ist es so, und das, dafür schätze ich das am meisten. Also ich hatte gerade eine Diskussion mit einem Mitarbeitenden, der hat mir irgendwas, sich auf Slack über was beschwert und ich sag so, boah, voll die falsche Herangehensweise und zwar das und das und deswegen. Und ich finde, wir haben uns halt gemeinsam in unserem Culture Code auf das und das verständigt und an der Stelle, finde ich, hättest du es so machen müssen, nicht weil ich es dir mal gesagt habe, sondern weil wir als unsere gemeinsamen Werte und Kultur definiert haben, dass wir Probleme so angehen. Ja,
und wir es auch alle unterzeichnet haben. Oder?
Genau, und dann kam auch sofort zurück, boah, ja, du hast total recht, ich habe auch gar nicht gesehen, dass ich da dagegen verstoße. Klar, das ist mir total einleuchten, warum du das auch so möchtest. Und guck mal, das habe ich so gemacht und ich finde, da habe ich nicht gegen diesen gemeinsamen Wert verstoßen, weil meine Intention war die und mein Ziel war das. Und dann ist das vielleicht so und so scheiße gelaufen und dann kommt aber vielleicht auch noch zurück. Und außerdem, als du mir gerade Feedback gegeben hast, also habe ich dann einen anderen Wert nicht beachtet. Und oft, wenn sich Leute streiten, sei es jetzt in Beziehungen oder sonst wo, ist das Problem, dass man nicht über das redet, was eigentlich dahinter steht.
Ja.
Dass eine Erwartung da war, die nicht erfüllt wurde, dann war beim anderen eine Erwartung da, die nicht erfüllt wurde. Und dann streitet man sich aber über diese konkreten Sachen, statt darüber, ich hatte die Erwartung und du hast sie nicht erfüllt.
Dieses Sender-Empfänger-Problem.
Genau, und das versuchen wir so ein bisschen auszuräumen, indem wir einmal gesagt haben, das sind die Werte und wir brauchen uns nicht mehr streiten, ob das sie sind, weil das sind sie. Und die du hast sie selber mit ausgedacht, die gehören dir genauso viel wie mir.
Ja.
Und das klappt wirklich gut. Und heute hatten wir beim Brunches nochmal eine Sache, die war, if it isn't tested, it doesn't work. Das ist so eine Sache, die, also ist sehr technisch, aber wie viele Probleme hatten wir über die Jahre mit neuen Mitarbeitenden, die quasi aus dem Fachthema kommen, es läuft auf ihrem Laptop oder sie haben sich sogar 1000% Mühe gegeben, es nochmal auf einem anderen Laptop zu testen, den Code, nochmal bei was anderem, also wirklich sind sogar persönlich über ihre Grenzen hinausgegangen und haben mehr gemacht und 150% gegeben und trotzdem am Ende läuft es nicht so. Dann stehst du als leitende Person vor einer schwierigen Situation, weil du musst irgendwie sagen, Digga, du kannst nicht was abliefern, was da nicht funktioniert. Und auf der anderen Seite hat die Person schon 150% investiert. Wenn du die jetzt vom Kopf stößt, dann investiert die ja nicht nochmal 150%. Mhm. So funktioniert es halt nicht. Und da ist jetzt zumindest bei dem Technischen, haben wir halt einfach gemeinsam ausgearbeitet, wenn du es nicht in der Situation getestet hast, in der es am Ende und genau die Situation, in der es laufen muss, dann funktioniert es nicht.
Mhm.
Du darfst nicht sagen, this works, wenn der Test nicht gelaufen ist. Und dann kam heute halt jemand, hat ein neues Produkt, was er entwickelt hat, vorgestellt und seine letzte Slide war auch, if it isn't tested, it doesn't work. Wir haben es nicht getestet, Leute. Ihr habt eigentlich gar nichts gesehen.
Geil.
So, und das ist halt super geil, weil jedem schon klar ist, wie gehen wir damit um.
Ja.
So, ne? Und du brauchst halt nicht dann sagen, so, also sonst hätten wir es gehabt, jemand anders sagt, ah, ich will das benutzen. Der ist stolz darauf, dass es gemacht hat. Ja, ich gebe dir das. Dann planen beide schon ein, das für Projekt X zu benutzen. Dann kommt Projekt X, dann funktioniert es doch nicht. Dann ist der programmiert hat, sauer, weil es nicht richtig benutzt wurde. Der andere sauer, weil er sich drauf verlassen hat und so. Und so ist jedem einfach klar, wie beurteilen wir das? Was ist unsere kulturelle Einstellung zu dem Thema? Und ich bin einfach sehr stolz auf das ganze Team, weil die haben diese Werte ja auch mit definiert. Wenn es irgendeine Diskussion gibt und jemand haut mir nicht irgendwas Unabhängiges um die Ohren, sondern halt eben Sätze aus diesem Culture Code, weil es funktioniert einfach. Also du kannst jeden Streit, der sonst sinnlos ist, einfach abkürzen, indem du sagst, das war die kulturelle Referenz, wo ich glaube, dass du gegen verstoßen hast und dann unterhältst du dich eigentlich nur noch darüber, habe ich das so gemacht oder nicht?
Ja.
Aber du weißt, auf welcher Basis. Du hast
eine Grundlage.
Genau, du hast diese eine Grundlage und das ist so wertvoll. Habe ich nicht gedacht vorher.
Ja.
Ich habe mich eigentlich nur breitschlagen lassen, das zu machen. Und dann,
aber so geht es ja ganz oft, ne? Dass man halt irgendwas so ein bisschen ablehnt, einen Bias irgendwo entwickelt hat gegen irgendwas und dann kommt jemand um die Ecke und sagt, hey, guck doch mal so und so und auf einmal denkst du dir so, wow, geil, kann ja wirklich
aber was. Aber das ist dieses Raum geben, was ich eben meinte. Es gibt Raum zeitlich, also wenn du quasi nervende Kritik, die dann vielleicht einen Arbeitsprozess unterbricht, vermeiden willst, ist die beste Variante, dass du den Leuten sagst, wann der richtige Raum dafür ist. Und das Gleiche ist es auch mit Ideen. Wenn du gar nicht weißt, was passiert, aber du weißt, du hast die richtigen Conditions oder du embracest halt auch einfach die Andersartigkeit. Also ich sagte eben schon, ich habe eine neue Mitarbeiterin im HR-Bereich, die Kathi. Und dann haben wir darüber gesprochen, was wollen wir jetzt bei HR-Events erreichen? Und sie hat direkt gesagt, Frauen, wir brauchen mehr Frauen. Und war ich auch sofort dabei, finde ich gut, aber mir fällt jetzt halt auch nicht viel ein. Wir sind ja nicht Anti-Frauen oder irgendwas. Ne? Wir geben uns die allergrößte Mühe, wir sind natürlich wir selbst und man braucht dann auch mal Feedback von. Und dann war ich so, ja gut, Kathi, wie kriegen wir Leute rein? Komm, ich höre dir zu, sie meinte Glitzer. So, und jetzt kannst du auf verschiedene Art und Weise damit umgehen. Mein erster Impuls ist natürlich, wie soll denn Glitzer das ändern? Wir haben Prozesse, wir haben Marketing-Videos, wir sprechen die Leute an, so, ne? Wieso soll denn Glitzer jetzt irgendwas ändern? So kannst du es angehen? Oder ich habe mir gedacht, du, ich weiß ja gar nicht, was das macht. So, es kostet mich gar nichts, das auszuprobieren. Habe ich gesagt, ja, top, Glitzer machen wir. Ich war überhaupt nicht überzeugt davon, aber das hindert mich nicht daran, das umzusetzen. Und wir haben es gemacht, es hat so geil funktioniert. Es war
was
so,
genau denn? Was bedeutet denn
Glitzer? Also einfach Glitzer ins Gesicht machen. Wir hatten hier Digital Heroes, waren hier die Messe quasi. Und wir haben uns alle so wie von einem Rave oder so, einfach Glitzer so an die Augen so ein bisschen geschminkt mit so Glitzerpuder so.
Stimmt.
Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Und ich habe mir halt echt gedacht, was soll das bringen? Ja. So, aber also natürlich lehne ich es nicht ab, einfach weil man muss lernen, Andersartigkeit zu embracen und jetzt nicht nur mit, oh, das ist voll toll, aber das können wir nicht machen. Ja. Man muss es einfach machen, wenn es scheiße läuft, dann wird man später reflektieren.
Total.
Und jetzt, es hatte so viele Vorteile. Wir wussten, wer schon bei uns am Stand war. Wir konnten Leute unterwegs ansprechen mit, hey, willst du auch glitzern? Dann sage ich, nein, na gut, wir haben auch Jobs. Und also es sind so viele Sachen daraus hervorgekommen, die dann gut waren für das, was wir gemacht haben, was für mich halt einfach nochmal unterstreicht, dass man immer offen sein muss und Sachen ausprobieren muss und so, weil du weißt gar nicht, was bringt, bis du es gemacht hast. Und du kannst auch nicht im stillen Kämmerchen alles ersinnen sozusagen.
Total.
Ne? Und so ist es beispielsweise aber auch was, wo eine mitarbeitende Person merkt, hey, ich habe irgendeine Idee gehabt und ich habe hier vorher 2 Wochen gearbeitet und direkt setzen wir es um.
Mhm.
Ja?
Hey, ist das geil. Also ich muss sagen, ich habe heute echt nochmal einiges gelernt, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also auch was so diese HR-Themen angeht, hatte ich ja vorhin auch schon 2-mal jetzt gesagt, dass das eigentlich nicht so mein Themengebiet ist. Aber das hat nochmal ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht irgendwie. Also dafür auf jeden Fall schon mal ein dickes Dankeschön. Und ich glaube auch an euch da draußen, dass man heute doch einiges nochmal mitnehmen konnte. Und vor allen Dingen fand ich es spannend, dich als Menschen nochmal ein bisschen kennenzulernen und ein Verständnis dafür zu bekommen, wieso du die Dinge so siehst, wie du sie siehst. Und was das im Endeffekt auch in der Umsetzung dann nachher ist und was das auch für das Unternehmen und dann für die Mitarbeitenden im Umkehrschluss bedeutet. Von daher, Jonas, vielen Dank, dass du am Start warst. Ich würde diese Folge jetzt tatsächlich closen. Wenn du nicht noch irgendwas hast, wo du sagst, boah, wenn ich so drüber nachdenke, das würde ich gerne loswerden.
Boah, Leute, seid lieb zueinander. Die anderen Menschen sind das Beste auf dieser Welt.
Boah, das sind starke Schlussworte. Feier ich, finde ich richtig cool. An euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bei was auch immer ihr gerade macht, wünschen wir beide euch noch ganz viel Erfolg. Macht's gut und wir hören uns in der nächsten Folge.
Bewerbt euch bei Sona.
Wir hören uns in der nächsten Folge, auf gar keinen Fall. Wir hören uns in der nächsten Folge vom Founderflow Podcast. Macht's gut, bis dann.
Schaltet wieder ein.
Ciao.